Welcome.
Вітаємо.
Вітайте.
Добро пожаловать.
Welcome.
Свікіт віке.
Хваїн.
Тере тулемост. Deutschland und andere Länder mit Anna Lasonczek. Der erste und einzige Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit interkultureller Kommunikation beschäftigt, spannende Impulse über fremde Länder liefert, entfernte Kulturen näher bringt und erfolgreiche Menschen mit internationaler Erfahrung interviewt. Heute im Gespräch mit Anna Lasonczek, Sarah Emily Kehrer.
Ja, das finde ich sehr schön und ich freue mich für dich, dass du so guten Kontakt zu deinen Eltern hattest, weil ich kann mich an mich zwischen 12 und 16 erinnern und dann war ich eher so rebellisch und ich habe eher das Gegenteil gemacht von dem, was meine Eltern sagen. Von daher, das war sowieso keine einfache Situation als Entwicklung des Menschen zwischen 12 und 16 und das noch dazu. Ja, hast du da Tipps für Menschen, die gerade auch vielleicht so in so einem, also diese Kulturschockphase leben oder sich befinden und wie die da rauskommen können?
Also es ist wirklich eine Frage der Zeit und es gibt kein Wunderheilmittel dagegen, leider. Man muss sich, glaube ich, man muss ein bisschen die Zähne zusammenbeißen. Man muss sich einfach klar werden, dass das Gute, was am Ende kommt, was man lernt, die neuen Leute, die Erfahrungen, wie man als Person wächst, es ist einfach ein Stück weit auch ein bisschen ungemütlich. Und manchmal sogar schmerzhaft. Und es ist auch egal, wie oft man es durchleben muss. Man weiß zwar dann, was auf einen zukommt, aber man muss es trotzdem immer wieder durchleben. Leider. Aber man wächst auch immer weiter. Und man lernt dadurch auch einfach immer mehr. Und es ist ein bisschen wie sowas wie Sport. Es ist vielleicht am Anfang ungemütlich, aber am Ende hat man ein Ergebnis und man fühlt sich besser. Und man hat was Gutes getan, aber am Anfang ist es einfach vielleicht ein bisschen ungemütlich. Aber das ist im Grunde eben dieses Wachsen. Und man muss sich bewusst werden, dass dieses Ungemütlichsein, dieser Zustand, das bedeutet etwas Gutes. Das bedeutet, dass etwas Gutes kommt. Und dass man einfach auch sich Hilfe holt, dass man nicht sich alleine fühlt, dass man mit Leuten spricht, die vielleicht Ähnliches gerade durchmachen. Das ist sehr, sehr wichtig, weil oft fühlt man sich in diesen Situationen einfach total einsam. Man fühlt sich so unendlich einsam. Man hat das Gefühl, niemand kann verstehen, wie ich mich gerade fühle. Aber deshalb ist es umso wichtiger, doch über den eigenen Schatten zu springen und vielleicht jemanden zu kontaktieren. Oder es gibt auch so Gruppen, zum Beispiel eine gute Gruppe in so einem Fall ist eine TCK-Gruppe. TCK bedeutet Third Culture Kids. Also ich gehöre zum Beispiel dazu, Kinder, die einfach im Ausland aufwachsen und an verschiedenen Orten aufwachsen, was nicht ihr Heimatland ist. Und da in so Gruppen vielleicht mal zu fragen, so, was habt ihr für Tipps oder wie geht's euch, mir geht's so und so, das hilft unheimlich, weil dann merkt man, okay, ich bin doch nicht alleine. Und vielleicht trifft man sogar in seiner Umgebung Leute, denen es ähnlich geht. Und zu zweit meistert man es halt meistens auch besser. Und das wäre so meine Erfahrung und was ich so empfehlen würde.
Danke, genau. Sehr schön. Ja, danke auch für deine Offenheit und persönliche Geschichten, die du hier preisgibst.
Danke.
Ja, schön. Und danach kam Budapest. Da warst du schon 18, da warst du schon 16.
Ja.
Wie war dieser Umzug und diese Zeit?
Also Budapest bis heute, ich habe es geliebt und ich liebe Budapest bis heute. In Budapest habe ich mich so zu Hause gefühlt.
Besonders nach Äthiopien, das ist, alles war dann besser.
Das war nicht unbedingt, also Äthiopien hatte ja auch sehr, sehr viel Positives. Vor allem dann, als ich mich eben dran gewöhnt habe und dann halt auch sehr viele Menschen dort kennengelernt habe. Aber Budapest war deshalb so cool, weil ich halt 16 war und mit 16, was will man mit 16 machen? Man will, keine Ahnung, neue Kleider kaufen, man will was neu, also man will vielleicht feiern gehen, also zumindest sowas bei mir. Meine Schwester zum Beispiel ist da ein bisschen anders, aber nicht jeder Teenager ist so, aber ich war so, ich wollte was erleben, ich wollte cool sein, ich wollte was ausprobieren und in Äthiopien natürlich konnte man da sehr viel so kulturell neu erleben und man konnte sehr viel auch Interessantes lernen und so, aber man konnte nicht in Clubs gehen, man konnte nicht einkaufen, also man konnte nicht irgendwelche Kleider oder Schminke oder so konnte man nicht kaufen. Es gab kein Social Media, kein Internet Und ich bin nach Budapest gekommen und dann in Ungarn, die ungarischen Mädels und die ganzen Mädels dort, es ist einfach sehr viel Fokus auch auf Aussehen und auf eine ganz bestimmte Art, feminin zu sein. Und irgendwie habe ich mich sehr darin wiedergefunden. Die Kleider, die Schminke, alles. Irgendwie habe ich mich wohl gefühlt. Und bis heute sagen mir Leute, dass sie denken, ich komme aus Osteuropa.
Das hat gefärbt. Also dein Geschmack zum Beispiel, was Kleidung angeht, das ist so vielleicht.
Total. Auch einfach, wie ich mich, anscheinend auch, wie ich mich präsentiere einfach. Sagen viele Leute, du bist bestimmt aus Osteuropa. Und ich sage, ach, danke, ich fühle mich immer so stolz.
Spannend. Ja, und jetzt noch auf die zwei schon bewusstere Zeiten, in denen du schon ja viel reflektieren konntest, Äthiopien und Budapest. Was hast du von den zwei Stationen für dich mitgenommen? Was du bis heute vielleicht in deinem Herzen, in deinem Kopf trägst?
Also in Äthiopien die Menschen, in beiden Orten eigentlich die Menschen, aber in Äthiopien so herzlich, wirklich. So herzliche Menschen und so die nehmen dich direkt auf, die werden dir direkt Essen anbieten und dich einladen und total freundlich sein und dir alles beibringen wollen von ihrer Kultur. Sie werden dir alles zeigen, ohne dass du fragst, sie werden es dir einfach zeigen. Und hier ist dieses Bild und hier ist diese Skulptur und ich frage über den Teppich und sie erklären mir alles über den Teppich und das ist einfach diese Aufnahmefähigkeit, einfach Leute, auch wenn es fremde Leute sind, einfach so aufzunehmen und es ist gar kein Ding, das ist so eine richtige Community. Das fand ich wirklich, das habe ich bis heute, erinnere ich mich daran und auch einfach das Gelächter, es wurde so viel gelacht, also ich war noch nie bisher in einem anderen Land, wo so viel gelacht wurde. Auch auf der Straße alle gelacht immer und auch im Bus, jeder lächelt dich an und dann in Deutschland hatte ich das Gegenteil, da hatte ich das Gefühl, in der U-Bahn lächelt keiner und wenn man lächelt, gucken dich Leute an, als wärst du verrückt oder sie denken, du bist vielleicht verliebt, aber das habe ich wirklich in Äthiopien alle am Lachen und am Tanzen und am Feiern und am Leben irgendwie, ja, so frei. Und in Budapest.
Ja, auch die strahlenden Augen, obwohl die kaum was haben. Das finde ich.
Ja, total. Also einfach dieses so im Moment sein und den Moment leben.
Meinst du, dass du das bis heute auch ein bisschen behalten hast, dass dich das prägt? Also ich weiß,
dass du
engagiert und aktiv bist, aber können wir, auch wenn wir in der Schlange beim Supermarkt stehen, können wir entweder irgendwie WhatsApp-Nachrichten antworten oder wir können dann kurz innehalten und so kleine Pausen machen und zum Beispiel, also es ist so meine Methode, wenn ich dann kurz Zeit habe, wo ich warte, ohne dass ich dann irgendwie ein Buch oder ein Laptop oder ein Handy auspacke, dann zum Beispiel habe ich mir angewöhnt, so Sachen aufzuzählen und so, für die ich dankbar bin. Und dann geht die Zeit in der Schlange dann viel schneller und ich dann begrüße dann die, nehmen wir mal an, dann die Dame an der Kasse mit so einem breiten Grinsen und Lächeln und das ändert schon meine Stimmung für den Tag, das prägt. Und das ist, und da überlege ich, ob du dann auch aus Äthiopien für dich etwas so mitgenommen hast, weil du gesagt hast, leben viel mehr im Hier und Jetzt, dass du anders mit der Zeit umgehst, trotz der vielen Sachen, die du gerne erreichen willst. Ja. Das ist so dieses einmal engagiert sein und ehrgeizig und auch trotzdem so ruhig und entspannt und erholt. Ja.
Also mir wurde schon gesagt, dass ich auf Menschen anders zugehe, dass es ihnen manchmal auffällt, dass ich quasi sehr schnell auf eine persönlichere Ebene springe. Und es ist witzig, dass du Zeit erwähnst, weil da kämpfen bei mir im Inneren zwei Dinge. Das eine ist, ich möchte im Hier und Jetzt sein und ich möchte es genießen. Und auf der anderen Seite, weil ich so oft umgezogen bin, habe ich öfter dieses Gefühl, mir läuft die Zeit weg. Weil ich einfach weiß, dass alles endlich ist und nichts unendlich ist. Das heißt, es kann immer sein, dass man dann quasi umziehen muss oder dass man die Leute aus den Augen verliert oder sonst was. und oder man sieht sie vielleicht, man trifft sie nur einmal und sieht die danach nie wieder. Und irgendwie auf der einen Seite ist es so, ich muss alles aus dem Jetzt rausquetschen, was ich kann. So, ich muss alles rausholen. Und auf der anderen Seite ist, ach, aber eigentlich sollte man sich doch zurücklehnen und das Leben genießen. Und da kämpfen so diese zwei so Lebensphilosophien gegeneinander. Und manchmal siegt das eine, manchmal das andere. Das wechselt sich sehr viel ab.
Mhm. Ja, das ist, glaube ich, die Kunst des Lebens. Das werden wir.
Ja, auf jeden Fall.
Also wir werden das bis zum Tode lernen.
Ich glaube auch, es wird nie, und ich hoffe auch, auf der anderen Seite hoffe ich das auch irgendwie nicht, dass es langweilig wird. Ich glaube, mein Albtraum wäre, wenn die Dinge langweilig sind. Ich glaube, das wäre das Allerschlimmste. Das Allerschlimmste in meinem Kopf, wenn ich darüber nachdenke, ist, dass alles, und das ist wieder diese Ironie. Ich habe immer gedacht, gleich bleiben, ein Ort, das ist das Ideal. Und auf der anderen Seite macht mir diese Vorstellung wahnsinnig Angst. Also wahnsinnig Angst. Manchmal, wenn ich darüber nachdenke, dass ich an einem Ort mein Leben lang verbringen werde, dann bekomme ich ein bisschen Panik und denke, okay, kriege ich das hin? Ne? Aber es ist einfach immer so, diese Balance zu finden. Damit glaube ich, ich weiß nicht, ich werde sehen, wie lange ich damit kämpfe, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das bis ans Ende schon nicht so einfach ist.
Ja, im Leben, es gibt so einen Satz, dass unser Leben, also unser Glück des Lebens zu 20% davon abhängt, was uns passiert, und zu 80%, wie wir damit umgehen und wie wir das bewerten. Ja. Ich würde sogar sagen, zu 99,9999. Klar, wenn plötzlich so ein Schicksalsschlag passiert, dann brauchen wir dann nur hoffentlich kurze Zeit, um sie dann zu sammeln und dann zu begreifen, es hat alles schon seinen Sinn und kann sich in was Positives verwandeln. Aber wenn ich sowas nehme, Menschen, die einen Unfall haben, plötzlich im Rollstuhl sitzen, dann einige wollen sich umbringen, und es gibt ja einen berühmten Speaker, also ich bin selbst dann Speaker und Trainerin, deswegen aus der Frage kenne ich die Beispiele, wo ich dann Menschen kenne, die dann früher gegangen sind und dann plötzlich gelandet sind. Ey, sogar von Geburt an, ohne Hände, ohne Beine geboren, also Nick Wuchig, und er hat ein Buch geschrieben, No Hands, No Arms, No Worries. No Arms, No Legs, No Worries. Und ja, es hängt wieder von uns ab. Auch er hatte schwierige Phasen und wollte sich als Kind umbringen. Es war, kann ich mir wahrscheinlich nicht mal vorstellen, und niemand das nicht erlebt hat, wie schwierig das war. Aber inzwischen gehörte zu den bestverdienenden Speakers der Welt. Ja. Also das sind schon also fünfstellige Summen, die er dann für halbe Stunde zum Beispiel Vortrag nimmt. Ja. Und die nicht mit an 1 anfangen, sondern eher die höheren Zahlen.
Ja.
Und das hat er sich selbst erarbeitet. Und er hatte nicht die Bedingungen, die wir haben. Und vielleicht deswegen sogar ist er so weit gekommen, weil er dadurch sehr stark geworden ist und etwas hier jetzt als Vorbild teilen kann, wie er das gemeistert hat.
Ja. Ja, ich denke halt auch einfach diese ganzen, was vielleicht andere Menschen als Hürden sehen. Ich weiß auch, dass voll viele Leute, wenn sie über meinen Hintergrund hören, dann sagen die, oh nein, du Arme, wie hast du das denn gemacht, immer umziehen, oh Gott, und wie schlimm. Und ich habe immer gesagt, es ist das Einzige, was ich kannte, und ich bin damit umgegangen, genauso wie jeder Mensch mit seinen Umständen umgehen muss. Jeder hat andere Umstände, und es heißt auch nicht, nur wenn ich jetzt in einem Ort gelebt hätte, heißt ja nicht, dass ich nicht vielleicht Umstände gehabt hätte. Und dieses Umziehen, es war vielleicht irgendwo auch quasi, was man halt eben meistern muss. Aber es gibt so viele Dinge, die man im Leben meistern muss, die jeder Mensch auch irgendwie meistern muss. Und jeder hat so seinen eigenen Weg und seine eigenen Hürden. Und es ist sehr bewundernswert, wenn Leute eben quasi aufsteigen und trotz vielleicht vermeintlicher Hürden dann so erfolgreich werden und auch glücklich sind und es einfach auch zeigen, dass es so viele verschiedene Arten gibt zu leben. Und es gibt nicht nur eine Art zu leben und glücklich zu sein, sondern es gibt so viele verschiedene Arten. Und ja, das ist auch das Schöne. Ich finde, das ist das Schöne an der Welt.
Da erinnere ich mich gerade so an ein Sprichwort. Das Sprichwort sagt, es gibt zwei Arten vom Leben. Man kann es ertragen oder schön machen und lieben. Das ist auch das Thema Dankbarkeit. Was machen wir? Also fokussieren wir uns darauf, was wir nicht haben oder was nicht gut gelaufen ist oder was schwierig war oder darauf, was wir haben, wofür wir dankbar sein können und was gerade schön läuft und ja.
Aber ich fand es auch interessant, weil in so Ländern, wo Emotionen frei gelebt werden, wo es eher kulturell so ist, dass man quasi emotional ist. In Äthiopien fand ich zum Beispiel auch sehr spannend, dass das negative Emotionen auch wirklich gelebt wurden. Also niemand hat sich geschämt zu schluchzen, weil jemand verstorben ist oder einfach zu schreien oder so, weil es ihm schlecht geht oder so. Und ich fand bis heute, dass, also wenn ich mir vorstelle, dass jemand in Deutschland auf der Straße anfängt zu schluchzen und zu schreien, weil jemand verstorben ist, ich glaube, da wäre jeder erschrocken und würde sagen, oh je, oh, was ist denn hier? So, aber das ist irgendwo, finde ich, auch wichtig zu wissen, dass negative Emotionen einen Grund haben. Sie sind wichtig, sie sind nicht immer schlecht. Es ist was, es hat einen Sinn. Wir fühlen Trauer, weil diese Person uns wichtig war. Wir fühlen uns vielleicht schlecht, weil gerade uns nicht gut geht. Und irgendwo ist es auch so eine Art Wake-up-Call. Und ich finde es manchmal schade, dass es nicht so sehr, zum Beispiel in Deutschland habe ich manchmal das Gefühl, dass es nicht so sehr thematisiert wird, sondern eben dann heißt, ja, nein, das wird jetzt nicht so gezeigt. Und ich finde irgendwie, ich persönlich habe erst in dem letzten Jahr angefangen, mich wirklich hinzusetzen und zu sagen, ich akzeptiere meine negativen Emotionen und ich werde daraus lernen und ich werde ihnen zuhören.
Ja, Gefühle sind dazu da, um gefühlt zu werden.
Genau. Und ich werde nicht sagen, ach, diese Wut und diese Trauer, die bringt mir nichts, ich schiebe die jetzt weg, sondern wirklich sich hinzusetzen und zu sagen, ich fühle das jetzt, ich gehe damit um. Und es ist wirklich schwer. Also ich will überhaupt nicht sagen, dass ich das gemeistert habe, weil das, ich weiß nicht, ob ich das jemals meistern werde, aber ich gebe mir Mühe. Aber es ist wirklich schwer, einfach so mit den Emotionen zu sitzen und es zu fühlen. Und ich denke immer an diese Leute in Äthiopien, wie roh einfach die mit ihren Gefühlen umgegangen sind. Und ich glaube, dass mich das damals sehr erschrocken hat, aber inzwischen bewundere ich das einfach nur noch. Ich denke einfach, also ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach so schreien könnte, vielleicht in ein Kissen, aber nicht so offen, egal wie traurig und egal wie wütend ich wäre. Das ist schon...
Da hat dich Äthiopien inspiriert.
Ja, auf jeden Fall.
Mitgenommen. Und auf jeden was Fall. Hast du dann aus Budapest mitgenommen? Was hast du da gelernt?
Lebensfreude auch, aber ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Budapest für mich einfach auch sehr interessant kulturell. Wir haben auch politisch fand ich Budapest und Ungarn sehr interessant, weil ich war dort zu einer Zeit, da wurde sehr viel Negatives in der Presse über Budapest berichtet oder über Ungarn allgemein. Da wurde sehr viele negative Berichte gab es über Ungarn und ich weiß, dass es erst quasi neu war, aber die Probleme, die Ungarn hatte, ich meine, jedes Land hat Probleme, aber die Probleme, die Ungarn hatte, die waren schon viel älter. Aber diese Berichte von Deutschland, die waren ganz neu und ich habe manche gelesen und habe gedacht, also ihr wisst, ihr habt nicht wirklich mit Leuten in Ungarn gesprochen, weil ihr wisst nicht wirklich, ihr bedenkt nicht die Geschichte Ungarns, ihr bedenkt nicht die ganzen Umstände. Und vor allem hatte das manchmal so einen wertenden Ton, so herablassend, so wir berichten von Deutschland und wir sagen, was ihr macht, ist falsch. Und ich denke, natürlich kann man auch mal sagen, was ihr macht, ist nicht richtig. Aber man muss immer die Umstände angucken, man muss immer gucken, okay, was ist denn wirklich die komplette Situation, das komplette Bild? Und nicht einfach so quasi, wann war das, 2012 oder so, einspringen und auf einmal sagen, was ihr macht, ist falsch, ohne vorher da gewesen zu sein, ohne zu sehen, was vorher war. Und dann noch so bewertend. Und mich hat das so geärgert, weil ich echt gesagt habe, so, ja, es passieren Dinge in Ungarn, die vielleicht nicht unbedingt richtig sind, aber das heißt ja, also man kann trotzdem nicht einfach so tun, als wäre man selber in Ungarn ewig gewesen und weiß alles und was ihr macht, ist so schlecht und ihr seid schlechte Menschen. Oh, das ist das, was mich bis heute aufregt, ist, dass wenn ein Land politisch kritisiert wird, dass direkt die Menschen kritisiert werden. Ich merke das, ich habe das gemerkt in Zeiten, als die Türkei so kritisiert wurde in der Presse, dass dann auf einmal türkisch-deutsche, die sich teilweise nicht unbedingt so wirklich türkisch fühlen, vielleicht fühlen die sich auch eher deutsch, weiß man ja nicht, muss man halt fragen, auf einmal angegriffen wurden, so, was passiert denn da in der Türkei? Und die sind nur so, ich lebe seit ich geboren bin in Deutschland, also bitte greif mich nicht an. Und genauso, ich treffe Amerikaner und das Erste, was sie mir sagen, ist, nein, wir sind keine Trump-Wähler. Und ich sage, ich habe nicht das erwartet. Ich habe nicht erwartet, dass ihr Trump wählt, ich kenne euch nicht, ich lerne euch jetzt erstmal kennen. Aber sie entschuldigen sich immer direkt für die Politik. Und ich denke immer so, das wird so direkt in einen Topf geworfen. Politik und wie die Menschen sind. Dabei ist es oft was ganz anderes.
In der nächsten Episode geht es weiter im Gespräch mit Sarah Emily Kehrer.